Dr. Manfred Zahar ist mit seinen 70 Jahren immer noch ein wissenschaftlich arbeitender Biologe. Er war aber auch 41 Jahre lang Lehrer an der Anton-Krieger-Gasse und ist der wichtigste Chronist dieser Schule. Er ist auch Archivar der Gemeinde Brunn am Gebirge und er ist überhaupt ein Mensch mit sehr, sehr vielen Begabungen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Zahar, und vielen Dank, dass Sie uns heute besuchen.
Danke, dass ich hier kommen darf und etwas über mein Leben oder unsere Schule berichten darf.
Genau, da gibt es ja viel zu erzählen. Sie sind für mich ein Lebenskünstler gewesen, weil ich das Gefühl habe, Sie machen immer die Sachen, die Ihnen Spaß machen. Stimmt das?
Das stimmt. Das heißt, man kann im Leben nicht immer das machen, was einem Spaß macht, aber man muss das, wozu man verpflichtet ist, so empfinden, dass es einem Spaß macht. Einfach so verwandeln, so verdrehen oder so ausüben, wie zum Beispiel auch meinen Unterricht in der Schule, dass es für mich lustig ist.
Nicht nur für Sie, sondern auch für die Schüler dann, und nicht nur lustig, sondern auch sehr interessant, weil Sie haben ja sehr viel projektorientiert gearbeitet. Sie waren tatsächlich 41 Jahre lang Lehrer an der Anton-Krieger-Gasse und haben dort dann auch im Projektmanagement-Zweig viele Projekte gemacht mit der Agenda gemeinsam. Sie haben sehr viel mit dem Bezirk Liesing auch zusammengearbeitet. Was waren denn da aus Ihrer Sicht die Highlights?
Also das größte Highlight war eigentlich erstens einmal, dass ich die Frau Steinbacher kennengelernt habe, die Mediatorin, Psychologin etc. ist und von der sehr viel gelernt habe. Vom Gendern angefangen, das ich davor noch nicht konnte. Sie hat mich auch angeregt zu dem Projekt Spuren des Lebens. Das war das erste große Projekt, das ich mit Schülerinnen und Schülern gemacht habe. Ein Buch mit Interviews mit 66 meist älteren Damen und Herren aus Liesing, wobei ich vor allem die Schülerinnen angeleitet habe, die Interviews selbst zu machen, das selbst zusammenzufassen. Also das Buch ist wirklich von den Schülerinnen als Matura-Projekt entstanden. Und das Tolle war eigentlich, dass wir sowohl von dem Fotografen Baumann die Rechte für ein schönes Titelfoto bekommen haben, aber das haben auch die Schülerinnen bewirkt, als auch eine Förderung von 5.000 Euro für den Druck.
Das war ja nur eines von vielen Projekten. Sie haben dann 2017 noch die Liesinger Leut auch herausgegeben. Das ist ja auch so was Ähnliches gewesen. Da sind halt nicht Pensionisten befragt worden, sondern alle möglichen Leute aus Liesing.
Ja, da ging es auch darum, ein bisschen die Kunst zu integrieren. Auch also Künstlerinnen, die in Liesing arbeiten, beziehungsweise auch selbst Kunstprojekte zu zeigen. Wir haben ja damals ein Projekt in Atzgersdorf gemacht, wo wir die Unterführung von Atzgersdorf gestaltet haben. Das kann man sich heute auch noch ansehen. Die Idee vom Herrn Bezirksrat Paletta war damals, dass dort, wo ein Graffito besteht, kein neues drüber gesprayt wird. Und so haben wir ein künstlerisches Graffito angefertigt, bei dem von den Volksschülerinnen angefangen, von 6-Jährigen angefangen bis zu 92-Jährigen Leuten alle gemeinsam kleine Kästchen gemalt haben mit Motiven, die sie sich ausgesucht haben.
Ein großes Projekt fällt mir auch noch ein, das Sie gemacht haben. Das war 2015, wie die Flüchtlingswelle war und sehr viele Flüchtlinge da in Liesing auch waren und es eigentlich fast Unruhen gegeben hat und die Anton-Krieger-Gasse da viele aufgenommen hat und ihnen Arbeit geschenkt hat. Und da haben Sie sogar fast freundschaftliche Beziehungen zu manchen Flüchtlingen dann entwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, die Beziehungen bestehen sogar zum Teil heute noch mit einer afghanischen Familie. Das war sehr interessant. Also in Atzgersdorf gab es damals in einer ehemaligen Computererzeugung das kurzzeitig umgewandelte Flüchtlingshaus. Ich habe mit den Schülerinnen die Leute dort besucht. den Kontakt gesucht. Die haben sich sehr darüber gefreut. Es waren auch viele sehr gebildete Leute dabei. Und es war wirklich einmalig, diese Aktion Arbeit schenken, wo über 15 Leute aus arabischen oder auch Ländern, meistens arabischsprachige Leute, meistens muslimischen Glaubens, sehr gut zusammengearbeitet haben mit unseren Schülerinnen, mit den Schulwarten. Das war auch sehr interessant. Das heißt, es wurde Rasen gemäht, es wurde der Teich, der Schulteich gepflegt. Es hat gegipfelt darin, dass die, vor allem die Afghanen, am Elternsprechtag ein Buffet gemacht haben und dass wir gemeinsam gekocht haben. Und ich eine Speise, die heute noch zu meinen Lieblingsspeisen zählt, nämlich Kabuli Palau, damals ausgeschenkt wurde.
Also man kann schon sagen, Sie haben hier wirklich großartige und vor allem sehr außergewöhnliche Arbeit geleistet an der Schule, diese 41 Jahre lang. Und Sie sind sehr qualifiziert in Ihren Fächern, weil Sie eigentlich die ganze Zeit nebenbei, sage ich einmal, auch wissenschaftlich tätig sind, immer noch, glaube ich.
Ja, mein Ziel war eigentlich nie, in die Schule zu gehen, sondern ich wollte immer, ich habe begonnen in Südafrika als Parasitologe zu arbeiten, mit Griebelmücken, medizinisch wichtigen Insekten, die Krankheiten übertragen, und habe mein Leben lang, weil ich der einzige Spezialist für diese Insektengruppe bin in Österreich, habe ich diese Tiere für die Universität für Bodenkultur und für andere Institute bestimmt, da die Larven dieser Tiere für die Wasserqualität Anzeigeorganismen sind. Das war eigentlich mein Lieblingswerk sozusagen, das habe ich jeden Abend gemacht. Also das heißt, ich bin Biologe aus Herz und Seele, nur hat mich sehr gewurmt, dass Zeit meines Lebens, also von 1978 an, wo mein erstes Unterrichtsjahr war, ich mir überflüssig vorgekommen bin. Biologielehrer waren ähnlich wie Geschichtslehrer etwas, was es wie Sand am Meer gegeben hat in Österreich. Und in dieser Zeit, wie wir studiert haben, da war noch ein Lehrermangel. Da bin ich auch unter anderem deswegen Lehrer geworden. Und kaum waren wir fertig, waren vor allem wir zu viel, wir Biologielehrerinnen. Und da hatte ich dann die Idee, dass ich irgendwas dazu machen muss. Chemie hatte ich schon dazu als Nebenfach und Physik. Und da kam die Idee mit dem Projektmanagement.
Die interessante Frage ist ja, warum Sie überhaupt an die Anton-Krieger-Gasse gekommen sind, weil so nach meinem persönlichen Gefühl passen Sie da gar nicht so gut dahin, weil Sie kommen ja von Ihrer ganzen Sozialisierung her. Sie waren Schüler in der Fichtnergasse, also dem Elite-Gymnasium in Hitzing. Und was hat Sie dann zur Idee gebracht, an die Anton-Krieger-Gasse als Lehrer zu gehen?
Ja, es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine war, ich habe die Begeisterung für die Biologie, da habe ich in der Maroltinger Gasse aus diesem Grund mein Probejahr gemacht. Dort gab es einen ganzen Stockwerk mit Terrarien und Aquarienhäusern und ich habe also meine ganze Freizeit mit der Tierpflege verbracht. Dann hörte ich, dass es eine neue Schule gibt hier im Süden von Wien. Zufällig hatte ich meine jetzige Frau damals auch gerade kennengelernt, die in Brunn am Gebirge wohnt, und ich bin also nach Brunn am Gebirge gezogen. Und da ich schon immer begeisterter Radfahrer war, dachte ich mir, ich muss mir etwas suchen, das in der Nähe mit dem Rad erreichbar ist von Brunn am Gebirge aus und wo auch genügend Grün rundherum ist, dass man Exkursionen mit Schülerinnen machen kann, beziehungsweise eventuell genug Platz hat, um zum Beispiel einen Schulteich, den ich auch gebaut habe, also in der Natur mit den Schülerinnen draußen etwas zu machen. Also es ist vielleicht etwas untypischerweise, die meisten, die an die Anton-Krieger-Gasse gegangen sind, sind aus politischen Gründen dorthin gegangen oder vor allem aus schulpolitischen Gründen. Die Gesamtschule habe ich schon sehr interessant gefunden und entspricht auch meiner Überzeugung. Aber mir ging es vor allem um die fachlichen und örtlichen Qualitäten dieser Schule sozusagen.
Sind Sie gut zurechtgekommen im Lehrkörper auch?
Also die Leute habe ich sehr interessant gefunden. Die Diskussionen waren sehr bereichernd, obwohl ich muss sagen, ich habe damals in den ersten Unterrichtsjahren noch meine Dissertation fertig gemacht. Und ich habe mich immer gewundert, was die Leute für Zeit für Diskussionen, für politische vor allem verbringen in der Schule. Denn ich habe daneben heimlich meine Literatur gelesen oder irgendwas für mich Sinnvolles gemacht. Also sonst wäre ich nicht fertig geworden mit der Dissertation wahrscheinlich.
Es ist ja so, dass Sie nicht nur biologisch, sondern offensichtlich auch historisch sehr interessiert sind, weil Sie auf der einen Seite sehr viel für die Schulchronik auch geleistet haben, weil Sie sehr viele Jahrbücher herausgegeben haben, auch in der Schule, und jetzt schon seit über 20 Jahren in Ihrem Heimatort Brunn auch der Archivar sind. Was machen Sie denn da genau?
Ja, also erstens einmal, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, erzogen durch meinen Vater, der Briefmarkensammler und Hobbyfotograf war und alles fotografisch genau dokumentiert hat, was bis heute in meinen Alben auch aufgehoben ist. So habe ich auch mein Leben und meine Kinder, meine vier Kinder etc. die ersten 18 Jahre genau dokumentiert und Alben angelegt. Und aus dem heraus, wie die Kinder dann groß wurden, habe ich mir auch schon von vornherein gedacht, ich dokumentiere auch Ortsbildveränderungen in Brunn. Vor allem sind ja zum Beispiel sehr viel weniger Geschäfte geworden. Ich habe auch in den Geschäften fotografiert, die es heute schon lange nicht mehr gibt. Und die Volksschullehrerin meiner Tochter, die damals auch Gemeinderätin war, hat gesagt, du, mit dem, was du da machst, unser alter Archivar ist gerade gestorben, wir brauchen einen Gemeindearchivar, du bist eigentlich vom Charakter her voll geeignet für so etwas. Habe ich gesagt, naja, aber Geschichte habe ich eigentlich keine Ahnung, ich bin ja Biologe. Jedenfalls habe ich das übernommen und war dann sehr erstaunt, denn das Brunner Gemeindearchiv, also das Archiv der Gemeinde Brunn am Gebirge, ist eines der umfangreichsten von einer niederösterreichischen Gemeinde. Wir haben Dokumente seit dem 13. Jahrhundert mit Unterschriften verschiedenster Kaiser etc. Meistens geht es um Weinbau, wie hier im Süden von Wien auch, Urkunden, die den Weinbau genehmigen, die Ausschank genehmigen etc. Das liegt alles bei uns im Archiv und lag auf einem überhitzten Dachboden in alten Schachteln. Und meine Aufgabe war es dann, ein zeitgemäßes Archiv aufzubauen, das Ganze zu ordnen, zum Teil digitalisieren. Also da ist ein Werk, das noch weit über mein Leben wahrscheinlich hinausgeht vor mir.
Auch das macht Ihnen genauso viel Spaß wie die biologische Arbeit.
Das stimmt, ja. Also ich bin wirklich dankbar. Ich habe durch meine archivarische Tätigkeit so viele interessante Leute kennengelernt. Einmal die vollkommen neue wissenschaftliche Betätigung, Seminare, Archivtage etc. Und dann natürlich kommen sehr viele historisch interessierte Leute ins Archiv und bringen Material. Es ist also für mich unglaublich, wie viele Leute ihr Privatalbum bringen und mich mehr oder weniger bitten, in ihr Privatleben Einblick zu haben und auch dieses zu publizieren. Und da schaut für die Allgemeinheit dann sehr viel Interessantes heraus.
Sie sind ja zu meiner Verblüffung wirklich sehr vielseitig begabt, weil Sie offensichtlich sehr musikalisch sind. Sie musizieren ja auch.
Ja, also das habe ich ein bisschen von meiner Mutter geerbt. Ich glaube, ich bin mehr so eine Durchlaufperson. Die musikalische Begabung kam von oben und ist nach unten weitergegangen. Ich konnte nur wenig für mich festhalten dabei. Es war einfach so, dass ich als überzeugter Hausmann mit allen vier Kindern zu Hause war. Das heißt, die 41 Jahre, die Sie erwähnen in der Schule, konnte ich leicht aushalten, unter Anführungszeichen, weil ich insgesamt 10 Jahre entweder wissenschaftlich arbeitend oder mit Kindern zu Hause war. Und außer der wissenschaftlichen Arbeit wollte ich die irgendwie nützen. Ich hatte schon immer Akkordeon gespielt. Und da habe ich noch steirische Harmonika dazugelernt und habe bei der Gelegenheit eine Kindertanzgruppe, weil ich die Musik immer anwenden will, eine Kindertanzgruppe in der Volksschule Brunn gegründet, die auch heute noch besteht unter der Leitung von zwei sehr begabten Volksschullehrerinnen. Also ich habe immer neue, auch in dieser Richtung neue Projekte begonnen und habe die Ehre, auch heute noch am 1. Mai meine Enstaler Polka beim Maibaum aufstellen zu spielen.
Nicht genug damit, dürften Sie auch eine echte Sprachbegabung haben, weil ich glaube, Sie ganz schön viele Sprachen können.
Ja, es hat damit begonnen, dass ich mehr oder weniger widerwillig in der Fichtnergasse 6 Jahre Latein lernen musste, aber mit einem sehr guten Lateinunterricht, sehr strengen Lateinunterricht, mit vielen Nachhilfestunden, die mir dann so viel Spaß gemacht haben, dass wir außertourlich noch Bellum Civilis etc., was man in der Schule gar nicht liest, auch gelesen haben. Und dass ich dann so gut war bei der Matura, dass ich dann mein Studium mit Lateinnachhilfe finanzieren konnte. Und daraus, aus dieser scheinbar sinnlosen Sprache, wollte ich einen Sinn irgendwie machen und habe daher das, was mir immer abgegangen ist, begonnen, Französisch mit Hilfe meines Vaters, der ein bisschen Französisch konnte, zu lernen. Habe das Glück gehabt, eine französische Freundin auf einem Spanischkurs kennenzulernen im Sommer, mit der ich anfangs nur Spanisch gesprochen habe, aber dann im Endeffekt auf Montmartre wohnend auch Französisch natürlich gesprochen habe. Und die wollte unbedingt Italienisch studieren und so habe ich auf Französisch Italienisch gelernt. Somit hatte ich diese drei Sprachen und mit diesen drei Sprachen ging das, was ich wiederum historisch bedingt können muss, nämlich das Katalanische, auch ganz einfach. Denn die Brunner Kirche wurde nach der Osmanenbelagerung, wo sie praktisch total zerstört war, zu Ende des Erbfolgekrieges, also 1714, von einem katalanischen Graf namens Berlas und seinem Schwiegersohn aus Andalusien namens Vázquez wieder aufgebaut. Und die haben beide in Brunn und in Biedermannsdorf gelebt. Und das konnte ich durch lange Recherchen genau herausfinden, im Staatsarchiv dann die Originaldokumente gelesen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass die katalanische Sprache genau ein Mittelding zwischen Französisch und Castellano ist, was also fälschlicherweise als Spanisch bezeichnet wird. Damit war es also auch leicht, das zu lernen und auch sogar ein Buch in dieser Sprache zu schreiben.
Ja, jetzt haben Sie ja noch eine Sprache vergessen, nicht? Die Sie auch noch können, Afrikaans.
Afrikaans, ja, das ist richtig. Es ist die, wie die Buren in Südafrika sagen, die jüngste Weltsprache. Das ist offiziell 1912 zur Sprache geworden, also ein Kid in Niederlands, würde ich sagen, also ein ganz vereinfachtes Holländisch mit fast keiner Grammatik, sodass sogar ich es ganz leicht lernen konnte. In einem 20-Stunden-Kurs in den Jahren in Südafrika hat man mir gesagt, als ich hinkam und glaubte, ich kann dort Englisch reden, also in meiner Profession als Veterinary Researcher oder Vierarzneikundige Nachforscher, wie das heißt auf Afrikaans, hat es gar keinen Sinn, weil die Farmer alle nur Afrikaans sprechen. Und jetzt kommt es, jetzt muss ich es toppen, das wissen Sie nämlich nicht. Mein Sohn ist nämlich Filmemacher und hatte die Idee, aus meinen Super 8 Filmen, die ich 1981 bis 1983 gemacht habe, an den gleichen Orten, mit den gleichen Leuten, vor einem Jahr, also genau 40 Jahre danach, einen 16mm Film zu drehen, wieder analog.
Also von 81 bis 83 in Südafrika, nicht?
Ja, ja, in, genau, Südafrika. Ja, in Südafrika. Und genau, wir waren im Jahr 2023, also vor einem Jahr genau, im Jänner bis Jänner und Februar in der Republik Südafrika und haben an den gleichen Orten mich mit den gleichen Leuten, Kribbelmücken sammelnd etc. oder im Forschungsinstitut fotografiert. Und auch gefilmt
natürlich. Und dieser Film wird öffentlich vorgeführt werden, mit Sicherheit im Brunnen am Gebirge, im Festsaal irgendwann einmal, oder?
Nicht so minder, wie Sie das behaupten, sondern der wird auf einem Filmfestival, so einer Diagonale oder sonst wo, aha, sicherlich teilnehmen. Der Film wird jetzt im September, wird sogar, das Color Grading findet gerade statt und Sound, genau, Abstimmung, der wird im September herauskommen.
Und es ist ja wunderschön, wie Sie mit Ihren Kindern so gut zusammenarbeiten und das hat ja eine alte Tradition bei Ihnen, weil Ihr Vater hat Sie ja auch schon mitgenommen auf seine Baustelle und da schließt sich irgendwie der Kreis, weil Ihr Vater ist ja ganz maßgeblich beteiligt gewesen am Bau der Schule Anton-Krieger-Gasse.
Ja, mein Vater hat schon seit den 50er Jahren in der Bundesgebäudeverwaltung als Verantwortlicher für den Wiederaufbau der Gymnasien Wiens gearbeitet. Er hat dann, da war ich selbst dabei, da gibt es auch Fotos davon, die Schule Fichtnergasse, in die ich dann später ging, von 1964 bis 1967 wurde die von Gründerzeithaus, das es ursprünglich war, zu einem heute in dieser Form nicht mehr erkennbaren Neubau mit altem Kern umgebaut. Und das war eine der vielen Baustellen, wo ich mitgehen durfte. Als dann ab 1972 der Bau eines Gymnasiums im Süden von Wien, einem damals noch eigentlich Ackergebiet, kann man sagen, die ganzen Bauten hat es damals noch nicht gegeben, beschlossen wurde, war mein Vater schon sogleich unter dem sogenannten Baudirektor an zweiter Stelle für den Bau der Gymnasien und Universitäten in Wien zuständig, also war sozusagen der oberste Bauleiter. Und hatte dann einen Ingenieur, der auf der Baustelle gearbeitet hat, das war der Ingenieur Gerhard Voll, Diplom-Ingenieur, der für ihn diese Bauleitung übernommen hat. Aber er hat natürlich auch immer wieder Baustellenkontrolle gemacht, beziehungsweise konnte ich ihm als Junglehrer im Unterricht hier und da plötzlich mit dem Direktor Breiner hereinschneien, sozusagen sehen, wenn irgendein Gebrechen in der Schule war. Und da der Direktor Breiner natürlich wusste, er hat durch mich meinen Vater sofort an der Hand, ist er nicht zum Schmiedl, sondern zum Schmidt gleich gegangen, hat gleich den Obersten geholt und dann wurden die Sachen auch fachgerecht und rasch repariert.
Jetzt zum Abschluss, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch kurz unser Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ja, also ich habe sehr gern klassische Musik, Beethoven, Schubert. Da meine Tochter auch Sängerin, Operettensängerin, Wiener Liedersängerin ist. Sie lebt zwar in Harburg, bei Hamburg, aber tritt auch dort mit Operette auf. Besuche ich natürlich sehr oft ihre Vorstellungen und kenne auch als Akkordeonist die Operetten sehr gut und spiele sie selbst und habe also Operettenmusik sehr gerne. Natürlich Wiener Lieder, vor allem alte Wiener Lieder, die man wieder ausgräbt, finde ich ganz toll.
Film?
Ja, Film. Also in der Jugend war François Truffaut, Bergmann. Also ich habe ganz gern problematische Filme, bei denen es sozusagen um psychologische Themen geht. Aber auch heute, da haben eben meine Kinder sehr viel mit Film, ein Sohn hat auch mit Trickfilm zu tun, schauen wir uns immer wieder aktuelle Filme an, ursprünglich auf DVD, heute auch über das Internet natürlich, aber wir haben eine DVD- und Blu-ray-Sammlung von über 1000 Stück zu Hause. Und wie die Kinder noch zu Hause gewohnt haben, also bis auf eine relativ kurze Zeit, haben wir so jeden zweiten Abend, ich habe nie einen Fernseher besessen, auch über den Computer schaue ich mir eigentlich kein Fernsehprogramm an, sondern wenn, dann schaue ich mir einen interessanten Film an.
Gibt es bevorzugte Bücher, die Sie haben?
Ja, also meine Liebe waren eigentlich die Russen, auch wenn ich nicht Russisch kann. Ich versuche, also wenn es geht, in der Originalsprache zu lesen, also Tolstoi, Dostojewski. Über Schuld und Sühne habe ich sogar maturiert, das heißt heute anders, das wurde neu übersetzt. Dadurch meine Sprachkenntnisse lese ich also sehr gern Französisch oder Spanisch. Momentan ist Albert Pinyol, der berühmteste katalanische Schriftsteller, der auch auf Castellano schreibt. Also momentan lese ich gerade den Fall Barcelonas, den ich eigentlich historisch miterlebt habe in den Dokumenten. Eben diese Zerstörung Barcelonas 1711 bis 1714. Und das ist ein sehr spannendes Buch.
Eine Lieblingsspeise?
Ich bin durch meinen Projektmanagementunterricht eigentlich, da ich auch viel über Vegetarismus Referate bzw. geforscht habe mit Schülerinnen, bin ich seit 2010 kein militanter Vegetarier, aber im Prinzip Vegetarier. Das heißt, wenn Sie mich einladen zu einer Feier, werde ich auch einmal zugreifen zu einem Würstel. Aber das ist sozusagen nur mit schlechtem Gewissen, weil es nichts anderes gibt. Aber ich habe also sehr gerne asiatische Gerichte, vegetarische oder auch koche selbst viele heimische, zum Beispiel Buchweizen. Eine Buchweizenpfanne mit Gemüse, das ist was ganz Herrliches, gut gewürzt.
Ihre Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe war schon immer grün.
Hat das was Politisches auch oder ist das nur
grün? Ich war nie Parteimitglied, auch wenn mich viele Parteien darum gebeten haben. Aber ich würde sagen, also so eine Mischung aus sozialen Belangen und Umweltschutz ist also sozusagen meine innere Einstellung, die ich natürlich auch politisch als Wähler irgendwie ausdrücke.
Passen Sie ja doch sehr gut zur Anton-Krieger-Gasse eigentlich.
Das stimmt, ja.
Gibt es ein bevorzugtes Lokal, das Sie haben?
Ja, also ich würde sagen, ich gehe sehr gerne in der Umgebung im Süden von Wien zu den Heurigen. Vor allem zu kleinen, alten Heurigen, beziehungsweise gibt es auch, ich nenne jetzt zwei Familien, die Familie Hubatsch und Maria Enzersdorf, die Familie Rausch in Brunn am Gebirge, brauche ich gar nicht bewerben, weil die kaum aufsperren, aber die haben ganz junge Leute, die haben begonnen, Weinbau wieder zu betreiben, oft ohne große Vorkenntnisse, die erwerben sie sich einfach und stecken dann wirklich im Wohnzimmer aus. Die Familie Rausch wird das jetzt erst eröffnen, diesen im Juni. Das ist eigentlich unglaublich, zweimal im Jahr, zwei Wochen lang, also so wie es wirklich früher war. Und das ist mir am allerliebsten so etwas.
Und bevorzugter Urlaubsort?
bevorzugter Urlaubsort, also naturgemäß, da wir vom Schwiegervater das Haus betreiben in Bad Mitterndorf, wo man sowohl im Sommer sehr viel wandern kann, auch Bergsteigen auf den Grimming zum Beispiel oder Skifahren auf der Tauplitz. Dort sind wir sehr natürlich am häufigsten. Aber sonst schaue ich, dass ich in spanisch- oder französischsprachige Länder komme. Am meisten, zuletzt war es zum Beispiel und wird wieder sein, Costa Rica, weil ein Sohn von mir Landschaftsarchitekt in Costa Rica ist. Das ist wirklich ein sehr nettes, sicheres und gemütliches Land und von der Natur her sehr interessant.
Wenn Sie den Satz ergänzen, ich bin?
Ach, ich war, mit Leib und Seele.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Lass dich nie aus der Ruhe bringen.
Und gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Also da gibt es wahrscheinlich verschiedene, aber ich habe immer Alexander van der Bellen sehr bewundert und das würde mich sehr interessieren, mit ihm zu diskutieren und beisammen zu sein.
Wenn man Sie sieht, würde man Sie ja nicht glauben, aber Sie feiern ja demnächst Ihren 70. Geburtstag. Was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre? Weil Sie sind ja so fit wie ein 50-Jähriger, aber was haben Sie vor?
Ja, also ich muss sagen, mit schlechtem Gewissen, dass ich wirklich einer der wenigen bin, die scheinbar kein Medikament nehmen in diesem Alter. Ich führe es darauf zurück, dass ich nicht in Fitnesscenter gehe, sondern einfach täglich mit dem Rad fahre, alle Wege zu Fuß und mit dem Rad mache. Aber auch den 70. Geburtstag feiere ich vielleicht typisch für mich, nicht alleine oder mit der Familie, vielleicht schon im kleinen Kreis, aber sondern mit der Gemeinde Brunn am Gebirge am übernächsten Wochenende, am 25. Mai. Mit 150 Leuten ungefähr bei einem 5-Uhr-Tee, weil die Gemeinde Brunn am Gebirge gleichzeitig mit mir den 70. Geburtstag hat, so wie alle Gemeinden, die nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig von Wien wiederum wurden am 1. September 1954. Zur direkten Frage, meine Pläne für die Zukunft sind, dass ich nicht Tag und Nacht nur fürs Archiv lebe, wie ich es derzeit mache, weil ich auch die Brunner Chronik derzeit fertigstelle, sondern dass ich mir mehr Zeit nehmen kann, wiederum einfach für Reisen. Es müssen keine Fernreisen sein, große Wanderungen oder ich träume davon, einmal nach Bad Mitterndorf mit dem Rad zu fahren von hier. Das ist ja eigentlich relativ leicht machbar. Also viele Urlaube mit Bewegung und natürlich mich meinen hoffentlich noch mehr werdenden Enkelkindern widmen kann. Derzeit ist es nur eines, zu dem ich jetzt dann gleich weiter eilen werde.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Danke für die Einladung.